Ja, dieses Lied, was wir gerade gesungen haben oder zugehört haben, Preis den König aller Könige, ist ja gar nicht so einfach mitzusingen, finde ich. Von der Auferstehung, Tote steigen aus den Gräbern, da kann man sich ja schon mal als vernünftig denkender Mensch die Frage stellen, also was singe ich denn da? Aber das ist ja die Aussage, die Kernaussage an Ostern, an diesem Tag. Und ich möchte mit euch in diesem Gottesdienst mal so einen Gang machen, so einen gedanklichen Gang durch diese Auferstehungsgeschichte oder eine Auferstehungsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium, darum geht es heute, und mal zu gucken, wo bin ich da in dieser Geschichte, wo könnte ich mich da selber wiederfinden und welche Hinweise gibt dieser Text, damit ich das Geschehen, das inhaltliche Geschehen um Ostern vielleicht für mich noch etwas besser zu verstehen kann. Und in einem allerersten Schritt möchte ich aus diesem Text, um den es heute geht, Lukas 24, so ziemlich am Ende des Lukas-Evangeliums, die ersten drei Verse mit euch mal anschauen. Dann, am ersten Tag der Woche, dem Tag nach dem Sabbat, kamen einige Frauen sehr früh am Morgen zum Grab. Sie trugen die wohlriechenden Salben, die sie zusammengemischt hatten, mit sich. Dort merkten sie, dass der Verschlussstein vom Grabeingang weggerollt war. Sie gingen ins Grab hinein, doch der Körper von Jesus, dem Herrn, fanden sie dort nicht. Also wir befinden uns auf einem Friedhof und diese Damen möchten das tun, was nahe liegt, trauern. Sie möchten ihm die letzte Ehre erweisen. Und Gott ist weg. Ich lade euch jetzt mal ein, es ist ein bisschen ungewöhnlich am Ostersonntag, aber mal für so 2 Minuten. Euch mal zusammenzutun, so 2, 3. Und wir tun jetzt mal so, als ob. Was wäre, wenn? Machen wir die nächste. Einmal drücken. Genau. Kleine Gruppen. Stell dir mal vor, du bist eine von diesen Frauen. Du gehst da frühmorgens los mit der Absicht, deiner Trauer Ausdruck zu verleihen. Du hast Jesus kennengelernt, bist beeindruckt von dem, was da passiert ist und jetzt voller Enttäuschung und Frustration und jetzt ist er nicht da. Mich würde erstmal wirklich interessieren, wie fühlt sich das an, welche Gedanken kommen? Ich stelle deshalb diese Frage, weil es Menschen gibt, die genau das erleben in ihrem Glauben. Da war am Anfang so ein Feuer, da war am Anfang so eine Idee von der Wirklichkeit Gottes im Leben und dann ist Gott für einen gestorben. Dann war er nicht mehr da, dieser Gott. Und da bitte ich euch doch mal ganz kurz zusammen euch zu tun und darüber nachzudenken, wie ist das? Was stellt euch vor, ihr wärt dabei gewesen, wie fühlt sich das an? Bin mal gespannt, was rauskommt. 2 Minuten. Ja, vielen Dank für euer Mitmachen. Bei uns in der Gruppe hier vorne war so eine Überlegung, naja, schwer vorstellbar, weil ich weiß ja, wie es ausgegangen ist und ich lebe ja auch 2000 Jahre später, kann mich gar nicht so richtig hineinfühlen, ne, in diese Situation. Andere Gedanken war, also der erste Gedanke, wer hat Jesus geklaut? Ja, versteckte Kamera gab es ja damals noch nicht. Das ist ein Joke, also das darf nicht wahr sein. Also man hätte vermutlich nie, wenn man nicht weiß, wie die Geschichte ausgeht, an eine Auferstehung gedacht. Also wer hätte daran gedacht? Die Frauen mussten in dieser Situation irgendwie denken, also jetzt ist wirklich alles, also jetzt verstehen wir gar nichts mehr. So 2, 3 Stichworte. Wie war das bei euch in der Gruppe? Gab es da noch neue Aspekte? Klauen. Jesus ist geklaut worden?
Auch ich weiß
Noch nicht mal im Tod lassen sie ihn in Ruhe? Die Römer? Oder wer auch immer? Bitte?
Gruselig.
Gruselig, ne? Also du gehst dahin, der Tote ist weg, völlig... Ja, also eher so eine optimistische Haltung, ne, von dir, Egon. Also da ist, Jesus hat ganz viele Wunder getan und wir trauen ihm zu das. Also das ist ja eine spannende Frage. Wir werden nach dem nächsten Lied, das heißt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Also wir merken schon, dass dieser Titel natürlich nach Ostern entstanden ist. Aber wir werden uns dieser Frage mal stellen. Was hat diese ersten drei Verse, ich halte diese ersten drei Verse aus dieser Geschichte für so wichtig, weil sie in meinem persönlichen Leben Ausdruck gefunden hat. Zeiten, in denen ich den Eindruck hatte, mein Gott ist nicht da. Kennst du das? Mein Gott ist nicht da. Ich habe ein theoretisches Wissen von Gott, aber ich fühle es nicht mehr. Und das hat auch als allererstes mit Ostern zu tun, aber zunächst einmal, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Schauen uns mal an, wie es weitergeht. Guck mal auf den weiteren Bibeltext aus Lukas 24, die ersten 12 Verse. Vers 4. Dann geschah Folgendes. Während sie deshalb noch völlig ratlos dastanden, die Frauen, standen plötzlich zwei Männer in hell strahlender Kleidung vor ihnen. Da wurden sie von Furcht erfasst, beugten sich nieder mit dem Gesicht zur Erde. Und die Männer sagten zu ihnen, warum sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. Nein, er ist auferstanden. Erinnert euch daran an das, was er euch zu euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Er sagte damals, der Menschensohn muss in die Hände gottloser Menschen ausgeliefert werden, er muss am Kreuz sterben und am dritten Tag wird er zum Leben auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an die Aussage von Jesus. So gingen sie wieder vom Grab weg und berichteten das alles den 11 Gefährten von Jesus und allen anderen, die dort waren. Es waren übrigens Maria aus Magdala, Johanna und Maria, die Mutter von Jakobus, und die übrigen Frauen, die zusammen mit ihnen waren. Sie erzählten alles den Aposteln, den bevollmächtigten Botschaftern von Jesus. Aber den Männern kamen ihre Worte wie erfundene Geschichte vor und sie glaubten ihnen nicht. Doch Petrus stand auf, rannte zum Grab, bückte sich und sah nur die Leichentücher. Dann ging er wieder weg, voller Verwunderung und mit der Frage, was da wohl geschehen war. Das ist die Ostergeschichte nach Lukas. Und diese Botschaft, diese Osterbotschaft, ist alles andere als glatt, finde ich. Und sie ist auch nicht so leicht zu glauben. Also schon die Ersten, die davon hörten, dachten, das ist doch alles nur Gefasel. Das stimmt doch hinten und vorne nicht. Das kann doch gar nicht sein. Die Frauen erzählen von dem leeren Grab, von einer Begegnung mit Engeln und was passiert? Die Männer, die in der damaligen Gesellschaft natürlich als klüger galten, Gott sei Dank ist das vorbei, die den Status hatten, die Realität beurteilen zu können, die Männer sagen Blödsinn. Leeres Gerede. Niemand glaubt den Frauen. Das klingt zu verrückt, zu schön, um wahr zu sein. Also, wenn du selbst kritisch gegenüber der Auferstehung bist, du bist in sehr, sehr guter Gesellschaft. Da bist du nicht alleine. Und dieses Zweifeln, dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen, dieses Ostern ist doch netter religiöser Familienausflug und das war's und wir suchen so ein paar Ostereier, aber lasst uns nicht über die Auferstehung reden, weil es nicht in unseren Kopf passt. Dieser Gedanke ist kein Gedanke des 21. Jahrhunderts. Dieser Gedanke, den gab es von Anfang an. Schon ganz am Anfang war das so und genau das ist für mich persönlich zunächst einmal bemerkenswert. Dass die biblischen Texte diesen Zweifel nicht weglassen, sondern der Zweifel wird beschrieben. Offenkundig hätte man ja auch weglassen können, hätte sich glatter gelesen. Ist aber nicht so. Das ist für mich zumindest ein erster Hinweis, dass ich sage, das klingt nach Glaubwürdigkeit. Ich möchte heute mal versuchen aufzuzeigen, dass diese Geschichte nicht nur ein Bericht eines Ereignisses ist von vor 2000 Jahren, sondern dass diese Geschichte etwas zu tun haben kann mit unserem Glauben. Sie ist für mich ein Symbol, ein Bild für unseren Glauben und ich entdecke hier sehr grundsätzliche Zusammenhänge. Sie erzählt von der Suche nach Gott und von einer tiefen Sehnsucht. Sie erzählt von Verwirrung und von überraschenden Entdeckungen. Und ich habe den Eindruck, dass diese Geschichte mir und uns helfen kann, unseren Weg im Glauben besser einzuordnen, besser zu verstehen. Ich habe 3 Punkte und heute fange ich mal mit dem ersten an. Der heißt auf der Suche nach Gott. Also diese Geschichte, wenn man sie so textlich einordnen will, ist eine sogenannte Suchgeschichte. Da sind Menschen auf der Suche und wollen etwas finden. Die Frauen machen sich ganz früh morgens auf, vor Sonnenaufgang. Das ist so um 6 Uhr, 5.30 Uhr irgendwie so. Sie suchen Jesus, sie sind unterwegs zum Grab und was sie tun, ist zutiefst menschlich. Sie gehen dorthin, wo sie ihn zuletzt gesehen haben. Wo sollten sie auch woanders hingehen? Also sie wussten, Jesus ist in diesem Grab. Das wussten sie. Dann kam dieser Sabbat, wo man nicht gehen konnte, und jetzt gehen sie. Also sie halten an einer letzten Spur fest. Kennt ihr Schnitzeljagd? Haben wir früher gespielt in der Jungschar, Schnitzeljagd. Ne? Und dann hat man so eine Spur. Und irgendwann, wenn man die Spur verloren hat, dann musste man irgendwie auf gut Glück weitergucken. Aber die hatten noch eine letzte Spur. Und dieser letzten Spur gehen sie nach. Sie bringen wohlriechende Öle mit, eine letzte Ehre, ein letzter Dienst. Und sie hoffen, und das ist für mich völlig nachvollziehbar, auf so eine letzte menschliche Aktion. Es geht um Trauer, es geht um Abschied nehmen, es geht um ein Ritual, den Körper nochmal einzubalsamieren. Das ist ein Ausdruck der Wertschätzung und der Würde. Das hat man bei vielen Verstorbenen damals so gemacht. Und sie hofften auf einen kleinen Trost irgendwie. Und dann kommen sie in dieses Grab. Da muss man auch erstmal reingehen, gruselig ist das. Und dann ist Jesus weg. Sie finden nichts, kein Leichnam, keine Botschaft, nicht mal so einen kleinen Schnipsel, liebe Leute, wenn ihr kommt, ne, ihr trefft mich da und da, nichts, nur die Tücher. Die Suche bleibt erfolglos und das, so stelle ich es mir vor, ist frustrierend. Ich schwenke mal in unsere Zeit. Vielleicht kennst du das. Da hast du dich in deinem Leben bemüht, Gott zu finden. Hast du in der Bibel gelesen? Und die Texte eröffnen sich dir nicht. Dann hast du gebetet und passiert nichts. Und dann warst du in der Kirche, in einem Gottesdienst. Ho, 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 ho. Da wurde nur von Schuld gesprochen. Und dann gehst du ganz frustriert nach Hause. Du wirst überhaupt nicht ermutigt. Und dann Schweigen, Leere, Frust. Oder du warst früher schon mal gläubig irgendwann und dann ist aber Gott für dich gestorben, weil du in einer Kirche, in einer Gemeinde so verletzt wurdest, so enttäuscht wurdest, und du denkst, ich kann nicht mehr glauben. Und dann ist der Weg zu Ende. Und dann kommen so christliche Feiertage. Und da sagt die Familie, komm, wir gehen nochmal hin. Dann gehst du mit. Aber da ist nichts. Kennst du das? Das ist die Situation. Für mich an den Frauen ist beeindruckend, dass sie trotzdem gehen. Sie halten ihre Sehnsucht aus, die sie haben. Sie fliehen nicht vor ihren Schmerzen. Und genau dort, wo sie eigentlich nur Tod erwarten, begegnet ihnen plötzlich etwas völlig anderes. Also die erste Einladung, wenn man so einen Text liest, der lautet doch, komm mit, mach dich nochmal auf den Weg. Egal, was in deiner Vergangenheit war. Ostern ist immer die Bitte, mach dich nochmal auf, trotzdem. Auch wenn du sagst, da ist alles tot, auch wenn du denkst, das bringt nichts mehr, auch wenn du meinst, Gott ist für mich gestorben. Da steht in der Bibel, ihr werdet mich finden, sagt Gott, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, übrigens im Alten Testament. Wenn das stimmt, wenn sich Gott finden lässt, wenn das wirklich stimmt, dann lohnt sich eine Suche. Und diese Geschichte ist eine Suchgeschichte, denn dieser Text sagt, auch heute kann man Gott noch finden. Und wenn das wahr ist, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist, muss er heute erlebbar sein. Wenn nicht, können wir diesen Verein hier sofort schließen. Wenn Gott nicht erlebbar ist im Leben von Menschen, macht Kirche keinen Sinn mehr. Dann sind wir ein Sozialverein. Dann können wir Fördergelder kassieren und uns noch ganz anders engagieren. Aber wenn der inhaltliche Glaube an diese Grenze kommt, hat Kirche keine Bedeutung mehr. Sagt Paulus schon, hat er gesagt. Zweiter Punkt. Gott wird nicht im Tod gefunden, sondern im Leben. Die Frauen suchen Jesus im Grab, aber er ist nicht dort. Da denke ich doch, aha, anscheinend kann man Gott an einem falschen Ort suchen. Ja, gibt es das denn? Einen Ort, wo Gott nicht ist? Kann ich Gott am falschen Ort suchen? Oder kann ich Gott zum falschen Zeitpunkt suchen? Stattdessen begegnen ihnen zwei Männer, Die sagen, übrigens den Schlüsselsatz in diesem Text, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Das ist der Schlüsselvers. Denn er stellt, also es ist deshalb der Schlüsselvers, weil er unsere Religiosität in Frage stellt. Wo suchst du eigentlich Gott? Also wenn du auf der Suche bist nach Gott, wenn du wissen willst, ob das stimmt, kann man anscheinend an Orten suchen und zu Zeiten suchen, wo ich Gott nicht finde. Obwohl Gott überall ist. Ich finde, dass dieser Text uns 5 Hinweise gibt. 5 Hinweise, die deutlich machen, wo es sich nicht lohnt zu suchen. Das Erste, was ich entdecke, ist, ich nenne das jetzt mal tote Religiosität. Die Frauen denken in der Logik des Todes, Grabpflege, Abschied nehmen, Trauer. Nun besuche ich immer mal wieder den ein oder anderen Gottesdienst oder habe es in der Vergangenheit getan, nicht nur hier, sondern auch an anderen Orten. Und manchmal beschlich mich das Gefühl, dass dort, was da passiert, eigentlich nur eine Totenverwaltung ist. Kirche ist da, wenn gestorben wird, und für alles andere ist Kirche nicht mehr da. Jetzt wisst ihr, dass ich auch Trauerredner bin, auch für nichtkirchliche Trauerfeiern. Und ich stelle fest, dass viele Menschen sagen, ich will mit Kirche nichts mehr zu tun haben. Selbst in der Trauerfeier will ich dieses Gefasel nicht mehr hören und diese Rituale, ich möchte eine ordentliche Rede für meinen verstorbenen Großvater, der sein Leben würdigt. Kirche wird verbunden mit Schweren, mit Gedämpften, so als wenn Kirche im Karfreitag stecken geblieben wäre. Da ist nichts zu spüren von irgendeiner Freude, von irgendeiner Hoffnung, von irgendeiner Perspektive nach vorne. Die Osterbotschaft will aber aufbrechen. Sie will neu machen, sie will dich ins Leben führen. Also Kirche ist nicht erstens Friedhofsverein. In diesem Text entdecke ich zweitens eine besonders bedrückende Atmosphäre. Da steht, wenn man es so übersetzt, die Frauen beugten sich, guckten zur Erde, sie trauten sich nicht aufzuschauen, also bedrückende Stimmung, ratlos stehen sie da. Und diese Ratlosigkeit, die entdecke ich leider in Kirche. Da sind keine Antworten auf die aktuellen Fragen. Da ist keine Auseinandersetzung mit Fragen unserer Zeit. Man ist immer in der Vergangenheit, man ist immer bei Themen, die früher Relevanz hatten, Ratlosigkeit. Und das ist nicht eine heilige Stille der Ehrfurcht, sondern so eine dumpfe Schwere. Man singt Lieder und ich habe den Eindruck, wie Kinder im Dunkeln, weil man Angst hat, denn da singt man noch so ein Lied, das irgendwie Hoffnung geben will, aber da ist nichts zu spüren. In der Kirche, von Aufbruch, von Leben, von Perspektive, von Neuem. Doch Ostern sagt, Gott ist nicht fern, es ist nicht schwer, es ist leicht. Man kann das erfahren, Schritt für Schritt, bedrückende Atmosphäre auch fokussierend, weil der Stellenwert auf die Schuld gelegt wird. Schuld. Das ist das Lieblingsthema der Kirche. Das ist das Spitzenprodukt von Kirche seit 2000 Jahren. Schuld. Nicht Auferstehung. Habt ihr auch schon mal festgestellt? Und deshalb ist es so wichtig, finde ich, dass wir uns die Frage stellen, was rücken wir? Natürlich müssen wir über Schuld reden. Natürlich müssen wir darüber reden, dass ich als Mensch schuldig bin vor Gott. Mir geht es darum, deutlich zu machen, wenn ich darauf aber nur den Fokus lege, habe ich vollstes Verständnis für Leute, die sagen, ich kriege da nur ein schlechtes Gewissen gemacht. Ich habe keinen Hinweis auf eine lohnende Perspektive für mein Leben. Ich habe keine Antwort bekommen, wie Leben gelingt, sondern nur, wie Leben nicht gelingt. Das Dritte, was mir hier auffällt, ist die Steine, das Grab, Gebäude aus Stein. Ja, Jesus lag im Grab. Er war in diesem Gebäude, aber nur 3 Tage. Er blieb nicht dort. Die Bibel sagte, der Stein war weggewälzt. Anscheinend ist der Auferstandene nicht an Orte gebunden. Wie lange denkt schon Gemeinde und Kirche darüber nach, dass Kirche eigentlich das Gebäude ist? Dann reden wir von unserem, Betonung auf unserem, von unserem Gemeindezentrum, von unserer Kapelle, von unserem Festsaal. Ist das Glaube? Geht mal in eine Bibliothek mit der Überlegung, was sagen eigentlich die Bücher zu dieser Religion? Dann werdet ihr Bücher finden zum Hinduismus, zum Islam, zum Buddhismus und auch zum Christentum. Und wenn man dann diese Bücher in einer ganz normalen Bibliothek zum Christentum findet, dann schlägst du sie auf und was siehst du da? Dicke, wertvolle Bibeln, Kathedralen, besondere Gebäude. Und ich denke, Leute, das ist doch ein komplettes Missverständnis. Also das Christentum besteht doch nicht aus Gebäude. Kirche ist nicht Stein, sondern Mensch, nicht Ort, sondern Beziehung. Also wenn ich glaube, dass ich eine besondere heilige Erfahrung in irgendeiner besonderen Kathedrale mache, kann das passieren. Aber eigentlich sagt Jesus in seinem ganzen Leben etwas anderes. Es geht um eine Beziehung. In der Pandemie ist uns das doch klar geworden. Als wir dieses Gebäude und viele Kirchen, alle Kirchen, die Gebäude nicht mehr hatten. Es ist doch klar geworden, dass Kirche auch außerhalb des Gebäudes stattfinden kann. Ja, warum? Warum gehen wir dann zurück und denken, wir müssen so ein Gebäude hochhalten? Wir müssen es hochhalten, damit es nicht reinregnet, ist klar, wir müssen reparieren. Aber mehr ist das nicht. Es gibt ja keine heiligen Räume. Das Vierte, was mir auffällt, das sind diese heiligen Gegenstände. Da finden die Frauen nur diese Tücher, den Stoff. Aber was nützt mir das, diese Reliquien, wenn der Heilige, wenn Jesus nicht da ist? Wir hängen ja auch oft an Symbolen. Natürlich ist uns das Kreuz wichtig. Natürlich sind uns Kerzen wichtig. Bibeln, Liederbücher, Folien, gut gestaltete Folien. Sie können helfen, aber das ist nicht Gott. Das ist nicht Glaube. Das sind Hilfsmittel. Und ich denke, Reliquien sind wichtig, weil sie uns erinnern können daran, dass Bestimmtes nicht in Vergessenheit gerät. Aber mehr ist das nicht. Und das Fünfte, was mir auffällt, wo man anscheinend Gott nicht findet, ist dieses salbungsvolle Getue. Die Frauen bringen wohlriechende Öle mit, ein letzter Dienst, ja, aber vergeblich. Wir können noch so viel Energie in einen liturgisch gestalteten Gottesdienst setzen. Wir können noch so gute Worte finden, so schöne Worte. Ich bin ein Freund von schöner Worte. Aber es ist nicht der Punkt, der eigentlich wesentliche Punkt des christlichen Glaubens. Und dann geschieht auf das, was wir nicht erwarten, dass, wenn wir an anderen Orten suchen, uns Gott sich auf einmal zeigt. Ich finde, dass diese Geschichte grundlegend etwas über unsere Religion sagt. Denn darum geht es in unserer Religion. Es geht darum, dass wir uns auf eine Reise begeben. Die christliche Religion ist eine Religion der Bewegung. Wenn es eine christliche oder biblische Tradition gibt, dann ist es die der Bewegung und nicht des Stillstands und nicht des Ortes. Jesus hat nicht in eine Schule gerufen, hat nicht seine Leute gesagt, komm, wir gehen in diesen Ort, ne, verteilen wir mal die Hefte, schlagen wir mal Seite 4 auf. Sondern Jesus hat gesagt, kommt mit, wir wandern ein Stück, wir laufen rum, 3 Jahre lang. Das hat Jesus gemacht. Und das ist Kirche, also Kirche ist der Ort der Bewegung. Und jetzt komme ich zum Dritten, das ist natürlich jetzt die wichtigste Frage, aber wo erlebe ich denn Gott? Wenn ich jetzt mich auf diese Suche machen will, vielleicht noch ein allerletztes Mal, obwohl da so viele Enttäuschungen sind, aber ich möchte nochmal den Versuch starten, ob diese Osterbotschaft stimmt, auch in meinem Leben. Wo finde ich denn Gott? Wie kann man, der von den Toten auferstanden ist, den wir nicht sehen können, erleben? Wie kann man mit einem Gott leben, der unsichtbar ist? Die Frage ist nicht leicht. Ich halte diese Frage aber für entscheidend. Zunächst einmal müssen wir festhalten, der Auferstandene, also Jesus, ist ja kein religiöses Objekt. Es ist kein greifbares Dogma. Es ist kein Ding. Also ich habe mein Portemonnaie verloren und dann gucke ich, wo mein Portemonnaie liegt und an diesem Ort liegt es. Das ist Jesus nicht. Jesus finden bedeutet, ich trete in eine Beziehung ein. Unabhängig vom Ort und unabhängig von der Zeit. Das ist das Finden. Es ist der Beginn eines Weges, eine persönliche Hinwendung, eine Herzensberührung. Und Christus lädt ein und er zwingt nicht auf. Das ist auch das Interessante an dem, was ich in der Bibel entdecke. Also wir werden nicht aus Versehen Christ. Wir werden auch nicht Christ, wenn wir das nicht wollen. Also du wirst nicht, obwohl du in einer christlichen Familie geboren wurdest, auf einmal Christ. Denken wir immer, ne? So christliches Abendland. Wir sind ja alle Christen. Scheinchristen, ne? Also Geburtsschein, Eheschein, Totenschein. Die drei braucht man. Aber Christ sein bedeutet in eine Beziehung treten. Und das ist die Botschaft von Ostern. Du wirst auch nicht automatisch Christ durch irgendwelche Rituale, sondern nur, wenn ich mich bewusst dafür entscheide. Und auf diesem Weg habe ich 5 Beobachtungen gefunden oder Dinge gefunden in diesem Text, die mir helfen können, wo kann ich denn Gott und Jesus finden? Das erste ist, Jesus bewegt sich. Klingt jetzt sehr lapidar. Also die Frauen kommen in dieses Grab, der Leichnam ist weg, sie sind irritiert, Gott ist verschwunden. Ohne Absprache, ohne Rückfragen heißt, anscheinend lässt sich Gott nicht festhalten. Er ist nicht ein statischer Bestandteil unserer religiösen Ordnung. Das klingt sehr leicht, aber ich finde, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ich kann nicht von Gott reden, zu sagen, so ist er und da ist er. Wenn ich meine, Gott verstanden zu haben, dann stehe ich ganz am Anfang. Das ist in unserer Religion ein ganz wichtiger Punkt. Und der Auferstandene entzieht sich unserem Zugriff und genau das fordert uns ja auch heraus. Das heißt, ich kann Gott nicht kontrollieren. Gott ist für mich nicht verfügbar in diesem Sinne, sondern er ist heilig. Er ist unverfügbar und in seiner Unverfügbarkeit verfügbar. Auch das müsste man länger diskutieren. Das Zweite, was ich hier entdecke, Jesus entzieht sich unserem Zugriff. Schon damals, die Berichte von dem historischen Jesus in Nazareth. Er ging an einsame Orte, er entzog sich den Massen, er sprach in Gleichnissen, die Leute damals auch nicht sofort verstanden haben. Er sprach in Rätseln. Das war damals schon so. Und auch heute noch entzieht sich Gott unserer Vorstellung. Vielleicht meinst du zu wissen, wie Gott ist. Er ist nicht so. Dann suchst du Gott in der Vergangenheit. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ja, vor 20 Jahren hatte ich ein besonderes Erlebnis mit Gott. Und sie profitieren seit 20 Jahren von dieser Begegnung. Das ist so, als wenn man aus den Pfützen, die da noch so sind, vom Regen versucht zu trinken. Warum gehst du nicht an den Brunnen? Warum gehst du nicht an die Quelle? Warum erlebe ich wir nicht Gott heute jetzt? Das ist doch die spannende Frage. Das Dritte, was ich hier sehe, ist, Gott sendet Boten. Das Interessante ist, die Frauen sind im Grab völlig frustriert, ratlos. Sie fragen sich vielleicht geklaut oder was auch immer. Und der Gott hat Humor, ne? Da gibt er ihnen auf der Spurensuche, auf dieser Schnitzeljagd, so einen kleinen Hinweis. Kommen dann 2 Männer in leuchtenden Gewändern und dann sagen die, was sucht ihr eigentlich den Lebenden unter den Toten? Also Jesus ist nicht hier, ihr müsst woanders suchen. Diesen Hinweis kriegen die beiden. Ich übertrage das. Wenn ich auf der Suche nach Gott bin, geh bitte davon aus, dass Gott dir Hinweise gibt. Das kann in einem anderen Menschen sein. Der schönste Satz in diesem Zusammenhang fällt mir ein von Mutter Teresa, die irgendwann mal ihren Schülerinnen gesagt haben soll, Leute, Kinder, heute gehen wir wieder auf die Straße und wollen mal sehen, wie sich Jesus heute verkleidet hat. Wunderschöner Satz von Mutter Teresa. Also Gott begegnet mir in anderen Menschen. Gott begegnet mir in einem Vers, in einem Buch, in einem Gespräch, in einem Gedanken, vielleicht im Museum, wenn ich ein bestimmtes Bild sehe, in einem Spaziergang. All das sind Spuren, wo wir Gott heute erleben können. Und auch das ist wichtig, diese Spuren sind nicht Gott selbst. Diese Männer, von denen hier die Rede, das sind Boten gewesen, wie auch immer die aussahen. Aber Gott gibt Spuren. Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Auch hier wieder dieser Bezug, Jesus ist erlebbar in der Beziehung. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in Beziehung sind miteinander. Das vierte, was ich hier noch entdecke, ist, Jesus ist näher, als wir denken. Wenn man diese Geschichte jetzt weiterliest, Lukas 24, 13, da kommt die sogenannte Geschichte von den Emmaus-Jüngern. Da waren ja auch so zwei, ne? Die sind da unterwegs, da kommt da so ein Dritter mit, die diskutieren stundenlang über das Alte Testament und dieser Dritte, der da mitgeht, hält denen so eine kleine Bibelstunde, wenn man so will, erklärt ihnen die Schriften und sie erkennen nichts, nichts. Und dann am Abend, Abendessen und dann in den Worten, da brannte doch unser Herz. Heißt doch, Jesus ist näher, als wir denken. Jesus ist schon da, bevor wir es merken. Wie ein Fisch im Wasser manchmal das Wasser gar nicht wahrnimmt, so nehmen wir manchmal Gottes Gegenwart gar nicht wahr. Das Problem ist nicht der Abwesenheit Gottes. Und das würde ich gerne der Frankfurter Allgemeinen mal titeln. Das Problem unserer Zeit ist nicht die Abwesenheit Gottes, sondern die Wahrnehmung, die wir haben von Gott. Gott ist da. Und das fünfte, was ich entdecke, Jesus offenbart sich immer wieder und immer wieder. Offenbarung heißt, Gott tritt aus dem Verborgenen hervor. Das meint der Begriff Offenbarung. Da stehen in diesen Texten, da zeigte sich Jesus zum dritten Mal. An anderer Stelle heißt es, und er erschien dem und dem und dem. Und dann erschien er denen. Und dann erschien Jesus dem und dem. Das wird extra betont in der Bibel, in den Evangelien und in der Apostelgeschichte. Das heißt, Gott offenbart sich immer wieder. Finde den Auferstandenen nicht in der Theorie, nicht in irgendeiner Religiosität, nicht in irgendeiner Form, sondern in der Beziehung. Das ist die Botschaft an Ostern. Amen.